Jan Heinemann ist bei uns. Hallo.
Hallo, freut mich, dass ich heute hier sein darf.
Jetzt bist du ja gleich auf ein Blind Date treffen. Was macht das mit dir?
Man macht sich so Gedanken, wer das sein könnte. Ob das irgendwie vielleicht zugeordnet wurde, ob man die Person vielleicht doch schon mal getroffen hat. Aber das Leben besteht ja daraus, gerade als Unternehmer viele neue Leute kennenzulernen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Professor Achim Denig ist hier bei uns. Was macht das mit einem Physiker, jetzt einem Blind Date ausgesetzt zu sein?
Also man stellt zunächst mal fest, das ist nicht die Comfort Zone. Das ist definitiv mein erstes Blind Date und macht mich durchaus auch etwas nervös.
Sehr gut.
Offen gestanden.
Das freut uns, weil Emotionen sind wichtig. Auf was freust du dich am meisten?
Ich freue mich am meisten, jemand anderes kennenzulernen, den ich noch nicht kenne. Das ist sowieso etwas, was mir immer gefällt, andere Leute kennenzulernen. Und als Physiker sage ich, in Resonanz zu treten mit einer anderen Person. Also was Neues zu lernen, aber auch Gemeinsamkeiten zu entdecken.
Dann wünsche ich dir viel Spaß.
Vielen Dank.
Ein Blind Date, eine halbe Stunde Zeit und die Frage, ist es ein Match? Das ist Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Daniela Bublitz. Ich sitze hier mit dem Blind Date in unserem Gemischte Tüte Podcast Studio. Und ich sage mal so, liebe Hörerinnen und Hörer, schnallt euch an. Es gibt was auf die Ohren, davon bin ich überzeugt. Herzlich willkommen Professor Achim Denig und Jan Heinemann.
Hallo.
Hallo, es freut mich, Sie zu treffen. Oder dich.
Ja, wir sind bei du. Ja.
Für uns ist ja immer die allerwichtigste Frage, haben wir es geschafft, ein Blind Date zusammenzubekommen? Kennt ihr euch?
Nein,
definitiv nicht. Ich habe keine Vorlesung gesehen.
Wegen dem Professor. Genau, dann würde ich mal direkt sagen, Achim, magst du mal kurz was über dich erzählen?
Ja, also mein Name ist Achim Denig und ich bin Professor für experimentelle Kern- und Teilchenphysik hier an der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Und ich mache Experimente an Teilchenbeschleunigern, insbesondere mit Elektronen. Aber manchmal schießen wir auch Elektronen auf die Antimaterie von Elektronen. Das sind Positronen. Und das mache ich hier in Mainz. Und da bauen wir insbesondere einen neuen, sehr innovativen Teilchenbeschleuniger auf, MESA. Aber ich habe immer auch an Orten außerhalb von Deutschland gearbeitet. Zuletzt jetzt seit 10 Jahren oder so in Peking, China. Und zuvor habe ich in Rom gearbeitet an genauso einem Teilchenbeschleuniger und auch in Stanford in den USA. Genau. Ansonsten bin ich auch ein Privatmensch, wohne hier in Mainz in der Oberstadt und bin Vater von 3 Töchtern.
Oh, sehr schön. Jan, wer bist du?
Mein Name ist Jan Heinemann und ich bin Gründer einer Firma für Löschgeräte für die Feuerwehr. Es hat alles damit angefangen, dass ich selbst ein Löschgerät für die Feuerwehr entwickelt habe, den Lösch-Eagle. Das war noch während der Schulzeit. Und also quasi, wenn bei dir mal so ein Vorzeichenfehler oder so drin ist in irgendeiner Rechnung und so ein Teilchenbeschleuniger kaputt geht, dann sind unsere Sachen die Lösung dafür. Spaß beiseite. Also wir machen für ganz normale Feuerwehren was, von Industriebränden bis Waldbrandbekämpfung, was ja auch gerade sehr aktuell ist. Und parallel studiere ich noch, nicht in Mainz, sondern in Darmstadt, Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Maschinenbau.
Also da fallen mir schon gleich ganz viele Gemeinsamkeiten auf, weil so ein Teilchenbeschleuniger, da gibt es natürlich unglaublich viel Mess- und Regelungstechnik und auch unglaublich viel Kühlung und so weiter und so fort, wo wir gemeinsam ins Gespräch kommen sollten.
Ja, Mess- und Regelungstechnik habe ich heute Morgen nur 5 Stunden gelernt. Also okay, da bin ich noch frisch im Thema.
Okay. Bevor es hier zum Nachhilfeunterricht kommt, es gibt ja eine zweite Regel bei Gemischte Tüte, nämlich, dass ihr euch ein Geschenk mitbringen sollt. Und Achim, vielleicht magst du ja mal beginnen.
Genau.
Dieses Geschenk soll immer ein bisschen euch beschreiben und gleichzeitig wisst ihr ja immer nicht, wem ihr es übergebt.
Das ist in der Tat so. Also ich habe 2 Geschenke mitgebracht und ich habe mir gedacht, die Geschenke sollen so ein bisschen erklären, was wir so treiben hier in Mainz und was sozusagen eine weltweite Gemeinschaft von Teilchenphysikern so treibt. Und ich überreiche mal das erste Geschenk hier, das musst du aufmachen. Und dann erkläre ich ein bisschen was dazu. Also die 2, ich kann vielleicht schon mal erklären, die 2 Geschenke stellen die zwei Hauptrichtungen so in der Teilchenphysik dar, nämlich das Theorie und die Theorie und das Experiment, und das hier stellt die Theorie dar. Es ist also eine Tasse. Ja. Vom CERN. Hast du CERN schon mal gehört?
Ja, habe ich schon mal gehört. Ja.
CERN ist das Europäische Zentrum für Kern- und Teilchenphysik, ist in Genf. Und CERN ist sozusagen die Mutter aller Institutionen für diese Art von Forschung. Und auf der Tasse ist eine Gleichung drauf. Und diese Gleichung, das ist eigentlich sowas wie eine Weltformel. Ja? Und diese Gleichung, die nennt man das Standardmodell der Teilchenphysik. Das ist also sozusagen die Urgleichung und beschreibt die Wechselwirkung von fundamentalen Teilchen, die wir hier kennen in unserer Welt. Also zum Beispiel die Wechselwirkung, wie wechselwirkt ein Elektron mit einem anderen Elektron oder wie wechselwirkt ein Quark mit einem anderen Quark. Und diese Gleichung ist unglaublich fundamental. Und die Teilchenphysiker lieben die auch ob ihrer Eleganz. Die ist unglaublich elegant, die ist basierend auf Symmetrieprinzipien, und besser geht's eigentlich gar nicht. Es gibt gewisse Größen, die kann man ausrechnen im Rahmen dieser Gleichung auf 12 Nachkommastellen genau. Also irrsinnig genau, und die sind experimentell auch überprüft. Also man liebt diese Gleichung und, wie ich schon sagte, man hasst sie auch gleichzeitig. Und warum hasst man sie? Das liegt daran, dass es einige Dinge gibt, die diese Gleichung nicht beschreiben kann. Und das sind jetzt keine Details, die diese Gleichung nicht beschreiben kann. Wenn wir zum Beispiel ins Weltall schauen, dann stellen wir fest, dass nur 20% der Materie im Weltall durch diese Gleichung beschrieben wird. Also das ist natürlich eine große Peinlichkeit, und deswegen kommt Geschenk Nummer 2. Deswegen machen wir Experimente. Und die Idee hinter den Experimenten ist es, die Gleichung zu knacken und Fehler in dieser Gleichung zu finden, die dann möglicherweise dazu führen, dass wir verstehen, was es jenseits des Standardmodells gibt und was dann eben die Lösung sein kann für die Unzulänglichkeiten dieser Gleichung. Und was du jetzt hier ausgepackt hast, hat Retro-Charme, ein altes Bauteil. Das ist ein Photomultiplier, und damit können wir Photonen, die in den Experimenten erzeugt werden, nachweisen. Und das ist wirklich so ein Standardbauteil in unseren Experimenten, in modernen Varianten davon, bauen wir tausende von diesen Photomultipliern ein, um eben dieses Standardmodell zu knacken.
Sehr spannend. Das kriegt auf jeden Fall einen Ehrenplatz bei mir zu
Okay,
Hause.
Okay, freut mich.
Und diese Gleichung?
Die wird ab jetzt meinen morgendlichen Kaffee aufnehmen. Hoffentlich geht dann was von der Gleichung in mich über und hilft mir, die nicht ganz so fundamentalen Sachen an der Uni besser zu lösen. Und dann würde ich auch direkt übergehen zu meinem Geschenk. Mhm. Ich muss leider jetzt ein bisschen improvisieren. Mein Auto hat heute gestreikt. Oh. Und ich wollte das Geschenk noch auf dem Weg einsammeln. Aber ich habe ein Foto davon dabei, das zeige ich dir schnell, und dann kann ich dir erklären, worum es da geht. Und zwar, auf dem Bild siehst du dein 3D-Druckmodell von einem Feuerwehrstrahlrohr.
Okay.
Und ich habe ja viel mit der Feuerwehr zu tun, und das Strahlrohr ist eigentlich so das fundamentalste Teil, abgesehen vom Schlauch, den man bei der Feuerwehr haben kann. Das ist quasi das, was am Ende drauf ist, was die Feuerwehrleute in der Hand haben. Und damit quasi auf das Feuer zielen. Und das ist ein Modell davon in Form eines Stifterhalters. Und ich hoffe, der wird den Stift halten, der irgendwann mal die Idee für den Nobelpreis bei dir niederschreibt.
Vielen Dank.
Ja. Und das kriegst du im Nachhinein per Post zugeschickt. Sorry für das Malheur.
Ich muss mich hier outen. Die Tasse, Die ist auch vorläufig.
Okay, das ist eigentlich
das ist die meiner Doktorandin, Saskia. Ein Kollege sollte eigentlich eine Tasse mitbringen vom CERN letzte Woche, aber das hat nicht geklappt. Und deswegen habe ich gesagt, Saskia, leih mir mal deine aus. Die wird ebenfalls nachgereicht.
Perfekt.
Aber wir können das ja nutzen, um uns gegenseitig mal zu besuchen, weil so ein Teilchenbeschleuniger, du bist offensichtlich auch ein technikaffiner Mensch und hast Interesse an der 3D-Druck und solchen Dingen. All sowas wird bei uns natürlich am Institut auch eingesetzt und wir können einfach mal uns treffen dann am Institut. Und,
da sage ich nicht nein.
Und ich kann dir mal den Beschleuniger und die Experimente zeigen, weil die wirklich beeindruckend sind auch. Okay, wie groß ist das Teil eigentlich, wollte ich fragen?
Ungefähr so groß, so 20 Zentimeter. Okay.
20 Zentimeter hast du gesagt.
Genau, ich glaube, es passt in 21 mal.
Für große Stifte.
Genau, für große Stifte mit vielen Ideen.
Ja. Jetzt, wo ist die Firma?
Die Firma kommt aus Andernach bei Koblenz, aber Lager und zum Beispiel der 3D-Drucker, der steht jetzt bei einem Mitarbeiter von mir, der gehört nämlich ihm und der studiert so wie ich in Darmstadt.
Okay.
Aber die Firma ist auch über Deutschland verteilt.
Und die Firma hast du gegründet wann?
Die Firma habe ich 2022 gegründet. Tatsächlich am 15. Februar, also das ist jetzt kurz nach dem Geburtstag der
Herzlichen
Firma.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Feiere ich mehr als meinen eigenen.
Vielleicht kannst du ein bisschen noch was über deine Firma erzählen oder was dieser Löschigel auch kann.
Genau, also angefangen hat es mit dem Löschigel, das ist quasi so eine zylinderförmige Sprühkammer mit Düsen und die kann man auf den sowieso schon bei jeder Feuerwehr vorhandenen Steckleitern befestigen und damit in den Gefahrenbereich, beispielsweise eine brennende Industriehalle oder einen brennenden Teilchenbeschleuniger reinschieben und dann quasi aus der Nähe das Feuer löschen, aber selber als Einsatzkraft draußen in Sicherheit bleiben. Das hat als Jugendforschprojekt gestartet.
Ja, toll.
Und damit habe ich es auch bis zum Bundeswettbewerb geschafft von Jugendforscht, da den ersten Platz gemacht. Und darüber war ich dann in der Tagesschau zu sehen. Und darüber hat dann ein großes Unternehmen aus dem Bereich ist auf mich zugekommen. Und dann sind wir in eine Partnerschaft beim Löschigel eingegangen. Und seitdem sind die mein guter Vertriebspartner.
Und so soll es sein.
Genau, aber ich habe natürlich noch ein bisschen weiter getüftelt und das Feedback von den Kunden aufgesammelt und dann noch ein paar weitere spannende Sachen für die Feuerwehr entwickelt und auch noch ein paar Produkte von anderen Leuten dazugenommen. Und so sind es mittlerweile nicht nur Eigenprodukte. Und früher hieß die Firma auch genauso wie das Produkt Löschigel, jetzt heißt die Rescuevation für Rescue Innovations und ist ein bisschen breiter und Löschigel ist quasi nur das Produkt.
Und sind jetzt sämtliche deutschen Feuerwehren schon mit deinem Löschigel ausgerüstet?
Noch nicht ganz. Feuerwehr braucht so ein paar Jahre, bis da Sachen durchgehen. Ich denke, du kennst es vielleicht auch, wenn irgendwie die öffentliche Hand mitspielt, Prozesse nicht ganz so flott.
Das war nicht wirklich ernst gemeint, die Frage. Ja. Aber es gibt erste Feuerwehren,
Die den Löschigel haben, auch international. Und auch bei den anderen Produkten haben wir schon erste Kunden und ja, sind schon nicht nur in Deutschland, sondern wir haben auch schon Kunden und Partner in, ich glaube, das weiteste weg ist Südkorea.
Okay, cool. Und die offensichtliche Frage ist, wie bist du auf die Idee gekommen?
Ich bin tatsächlich selber nicht bei der Feuerwehr.
Das hätte ich jetzt erwartet, in der Tat.
Das erwarten die meisten zufälligerweise. Und ich bin aber langjährig bei der DLRG, also bei der Wasserrettung, tätig gewesen. Und eigentlich wollte ich mal Medizin studieren.
Okay.
Und habe dann eine Ausbildung im Rettungsdienst gemacht, als Rettungssanitäter, während der Schulzeit. Und da ist ein Feuerwehrmann verunfallt. Und dann habe ich mich gefragt, kann man nicht irgendwie das Risiko reduzieren? Und am meisten reduziert man das Risiko, wenn man gar nicht erst in die Nähe von der Gefahr muss. Und dann habe ich an die Eisrettung gedacht. Da kann man nämlich auch die Steckleitern, die die Feuerwehr hat, nutzen, um die übers Eis vorzuschieben und dann quasi eine Person aus dem Eis rauszuholen, ohne dass man selber auf das Eis gehen muss. Und das Prinzip habe ich dann quasi auf die Brandbekämpfung übertragen, dass man dann da vorne so ein Löschgerät befestigen kann.
Also ein Unfall war dann letztlich der Auslöser für eine neue Idee, die dir gekommen
genau,
ist.
Genau, richtig. Ja, ja. Gott sei Dank ist denen nichts Schlimmes passiert, aber so der größte Teil des Freundeskreises besteht auch irgendwie aus Leuten, die bei der Feuerwehr, Rettungsdienst oder so tätig sind. Und das hätte ja auch immer einen von denen passieren können. Und wenn man selber nicht kreativ wird und anfängt, was zu machen, dann
toll, ja. Und die Firma besteht aus dir alleine oder hast du Mitarbeiter?
Wir sind zu zweit. Okay. Ich habe einen super Mitarbeiter, der hat auch schon als Schüler gegründet. Zwar so ein Unterhaltungs... die haben so... wie heißt das? Crime Dinner... nee, nicht Crime Dinner, sondern Escape Room. Genau, ja. Gemacht quasi nur in der Stadt. Aber er ist selber auch lange passionierter Feuerwehrmann und hat dann schon in der letzten Klasse vorm Abitur dann angefangen, bei mir mitzuarbeiten. Und der studiert jetzt auch mit mir in Darmstadt. Und da arbeiten wir dann zusammen. Er kümmert sich mittlerweile mehr um die Entwicklung und um die Produktion. Also wir bauen eigentlich fast alles noch selbst zusammen. Und ich kümmere mich um so das ganze administrative Zeug und um den Vertrieb. Oh, also überall, wo man reden muss. Und er sorgt dafür, dass die Sachen...
Podcasts.
Und er sorgt dafür, dass die Sachen, die ich anpreise, auch wirklich so gut aussehen und funktionieren, wie ich das sage.
Toll.
Aber Jan ist ja auch ein schönes Beispiel für tüfteln, eine Idee haben und dann in den Markt bringen. Mhm. Und du bist in der Forschung. Vielleicht kannst du ja auch diesen Transfer auch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer und natürlich auch für Jan nochmal beschreiben. Was am Ende eurer Forschung steht dann vielleicht an Innovationen, die in der Wirtschaft stattfinden?
Mhm. Also Forschung per se, und das ist ja Grundlagenforschung, wie ihr gemerkt habt, das hat ganz viel mit Tüfteln natürlich zu tun. Und der Vorteil gegenüber einem Industrieunternehmen ist ganz eindeutig, dass man nicht unter Druck steht, morgen ein fertiges Produkt zu haben, sondern die Innovation kommt ja eigentlich daher, dass wir eigentlich fasziniert sind von diesen Fragestellungen, die ich eben gerade versucht habe, so zu umreißen. Also ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, sind das ja so die großen Themen der Menschheit. Woher kommen wir? Wie hat sich das Universum entwickelt? Und so weiter und so fort. Und letztlich geht es darum, diese Begeisterung auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu wecken und dann eben ein Experiment aufzubauen, was es nur einmal gibt auf der Welt. Also ich meine, so ein Teilchenbeschleuniger, ein Experiment, das ist immer maßgeschneidert und das ist auch nicht in einem Monat zusammengebaut, sondern also da baut man 10, 15 Jahre dran. Und deswegen ist die Innovation eben auch die Irrwege zu beschreiten und festzustellen, dass manche Dinge nicht funktionieren. Und das ist, denke ich, das verbunden mit schon einer Faszination für Technologie auch in dem Fall. Und die Technologie bedeckt ganz viele Bereiche. Also es bedeckt Computing, Informatik, Umgang mit riesigen Datenmengen. Das alles zusammenzubringen, das ist das, was man mit Tüfteln in der Tat in einem ganz großen Maßstab dann versucht, zu einem erfolgreichen Experiment zu bringen, was unser Wissen dann erweitert in dem jeweiligen Bereich.
Ich finde es gut und wichtig, dass du nochmal betonst, wie wichtig es ist, dass es Grundlagenforschung gibt, die nicht am nächsten Tag ein Ergebnis haben muss, weil die meisten Sachen sind ja jetzt eher zufällig entdeckt worden, großen. Also nicht zufällig, dass man gar nicht weiß, wo es hingeht, aber man hat eigentlich was anderes gesucht und dabei findet man noch was Spannendes.
Genau, und das ist dann eben auch dieser Zufallsmoment, der zu Erkenntnisgewinn führt. Absolut, ja. Und es gibt natürlich immer so dieses Wechselspiel zwischen der Tasse und diesem Fotomultiplier, den ich da gezeigt habe, dem Nachweisgerät für die Photonen, das die theoretischen Kollegen Vorhersagen machen, die man dann versucht, im Experiment zu überprüfen. Oder umgekehrt gibt es zufällige Entdeckungen, die dann von Theoretikern erklärt werden, um zu verstehen, was da los ist. Also das ist wirklich eine ganz tolle Eigenschaft, so wie es eigentlich sein soll, aus meiner Sicht.
Wusstest du, als du dein Abitur gemacht hast, schon, dass du mal Professor wirst?
Nee, ich wusste vor allem nicht, dass ich Physiker werde. Also ich habe in der Tat nach dem Abitur erstmal ein Praktikum gemacht als Architekt. Ich hatte überlegt, Architekt zu werden. Ich war in der Schule, würde ich mal sagen, sehr breit aufgestellt. Also in der Tat, als ich angefangen habe, Physik zu studieren, haben sich viele meiner Mitschüler gewundert, dass der Achim jetzt anfängt, Physik zu studieren. Ich glaube, das war mein 20-jähriges Abitur, hat ein Mitschüler von mir gesagt, das hast du ganz schnell wieder aufgehört mit der Physik. Und da habe ich gesagt, nö, ich bin jetzt Professor. also ich habe in der Tat lange überlegt, ob ich Mathematik studieren soll, weil da war ich auch sehr gut in der Schule. Aber viele haben von mir erwartet, dass ich irgendwie Geschichte studiere oder so. Und die Physik war, denke ich, die sehr richtige Wahl, weil es Mathematik ist, mit einer Anwendung und weil ich dann letztlich diese Fragestellung, das Universum verstehen, die Welt der kleinsten Teilchen, das ist ja eigentlich mein Metier, die finde ich einfach wahnsinnig spannend und mir macht es auch unglaublich viel Spaß, das anderen zu vermitteln.
Das klingt auf jeden Fall schon mal schön. Nicht jeder Professor legt so viel Wert auf gute Lehre, aber das Vermitteln ist auf jeden Fall und man merkt bei dir wirklich diese Begeisterung, die du dafür hast, was ich großartig finde. Und wusstest du auch quasi, wann kam deine Faszination für diese kleinsten Teilchen?
Also in der Tat, ganz am Ende, also ich hatte keinen Physik-Leistungskurs, hatte so einen Grundkurs. Und da haben wir dann am Ende so ein bisschen über Quantenmechanik gelernt und das fand ich dann einfach faszinierend. Und ich habe dann schon gemerkt, wie gesagt, dass es dieses Wechselspiel gibt zwischen Mathematik und der Physik. Also die Physik ist letztlich die Anwendung der Mathematik auf die Welt. Und das war dann schon etwas, was mich fasziniert hat. Und dann habe ich begonnen, das in Karlsruhe zu studieren. Und dann ergibt sich das häufig so, dann Postdoc, also promoviert zunächst mal an einem Projekt in Italien, Rom, und konnte dann mit so einem sehr kompetitiven und sehr attraktiven EU-Stipendium auch nach Rom gehen und habe dann da ein paar Jahre gelebt und geforscht. Es war auch so eine Zeit, wo ein Beschleunigerexperiment gerade anfing, Daten zu nehmen. Also wir haben das aufgebaut, kalibriert und dann die erste Erfolge erzielt und dann bleibt man irgendwie dabei, weil man fasziniert ist. Und ja, genau. Und irgendwann hat es dann geklappt mit dem Professor relativ schnell.
Hast du ein wissenschaftliches Ziel oder eine Vision noch? Also was wäre dieses eine Ergebnis, was du gerne hättest? Oder die eine Antwort auf eine Fragestellung?
Ja, also ich meine,
ja.
Letztlich, warum wird man angetrieben, das zu tun, was man tut? Man will natürlich schon die Grenzen von diesem Standardmodell und Erkenntnis erweitern.
Hier was dazu schreiben.
Ja, genau. Das war ein extrem guter Kommentar. Denn ich habe ja gesagt, dieses Standardmodell ist so klasse. Aber gleichzeitig hat es auch seine Limitierung. Es gibt so viele Dinge, die es dann eben doch nicht beschreiben kann. Und unser Verständnis ist, dass da in dieser Formel, in dieser Quasi-Weltformel, ein Teil fehlt. Und die Experimente, ich bin ja ein Experimentalphysiker, die wir machen, sollen dazu dienen, diesen fehlenden Teil letztlich dingfest zu machen und einen Hinweis dafür zu kriegen, dass es diese fehlende Zeile hier gibt. Und bei aller Bescheidenheit, wenn man das schaffen würde, würde man gewisserweise die Physik revolutionieren. Das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber das ist natürlich schon.
Aber das ist ein Antrieb auch?
Naja, gut, also ich meine, ich glaube, dass alle Leute, die in diesem Bereich arbeiten, fasziniert sind. Und ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so, dass man da immer in Podcasts sitzt und diese Dinge erzählt, sondern das ist extrem harte Arbeit. Ja. Und diese extrem harte Arbeit von vielen, vielen Hunderten, Tausenden von Menschen, ich glaube, der Antrieb ist in der Tat der, dass man was absolut Neues entdecken möchte.
Könnte man böse gesagt zusammenfassen, es gibt drei Kategorien, das hat doch schon jemand gemacht, es ist falsch und es gibt einen Nobelpreis.
Ja, gegen den hätte man natürlich nichts, klarerweise. Aber klar, nee, es geht schon darum, also die Wahrscheinlichkeit, dass man es schafft, ist offensichtlich gering, ja? Aber es ist natürlich einfach auch ein Antrieb, die beste Messung in dem Bereich zu machen. Ich habe gesagt, es gibt Größen, die werden mit 12 Nachkommastellen berechnet. Und die 13. Nachkommastelle, das klingt vielleicht von außen zunächst mal albern, warum soll ich von der 12. auf die 13. gehen? Aber wenn es eine wohlmotivierte Theorie gibt, die sagt, der Schritt von der 12. zur 13. Nachkommastelle, das ist dann der entscheidende Schritt, der uns neue Einsichten gibt für diese neue Physik, die Physik jenseits des Standardmodells, das ist ein großer Antrieb. Ist auch ein bisschen eine Charakterfrage, muss ich sagen. Also manche Leute, die mögen mehr schnelle Ergebnisse haben. Ich bin schon jemand, der da hartnäckig ist. Oder sagen wir mal, die Leute aus meinem Umfeld, die sind da hartnäckig und sind bereit, sich auf diesen langen Weg zu gehen.
Was würdest du sagen, war bisher das deine wichtigste Erkenntnis oder dein wichtigstes Resultat oder was hatte den, gab es irgendwas, was auch einen Einfluss auf irgendeinen Prozess hat, den jetzt auch ein Normalsterblicher
oder zum Beispiel
nicht versteht, aber zum Beispiel in der Medizin oder sowas, sodass dann angewandt wird oder ist es wirklich bisher reine Grundlagenforschung?
Also das Ziel dieser Forschung ist, man sagt, curiosity-driven. Mhm. Ja? Also es geht nicht darum, dass da ein besseres Gerät rauskommt, das ist so. Aber diese Forschung, wie ich gezeigt habe, auch mit diesem Gerät, das geht nur mit hochkomplexen technischen Anlagen, mit hochkomplexen theoretischen Berechnungen, die häufig auf Supercomputern stattfinden. Und dazu muss man einfach technisch extrem auf höchstem Niveau arbeiten. Ja, das sind keine Geräte, die man irgendwo bei Siemens kauft und die dann da verbaut werden, sondern es sind Geräte, die wir teilweise auch selber entwickeln. Also das Entwickeln der Geräte ist eine Leidenschaft von uns selber. Und das ist etwas, was Doktoranden dann zum Beispiel machen, solche neue Geräte zu entwickeln und das dann alles zusammenzubringen, ist natürlich unglaublich komplex. Und diese Art zu arbeiten, das ist etwas, was Technik auf höchstem Niveau ist und das wird dann in der Wirtschaft, in der Industrie auch entsprechend zur Anwendung führen. Und nicht zuletzt deswegen kriegen die Absolventen von uns sofort sehr attraktive Jobs, weil sie eine besondere Art zu denken gelernt haben, den Dingen auf den Grund zu gehen, ja. Also das ist nicht oberflächlich oder so, sondern man versucht wirklich, das macht immer Physik aus, die grundlegenden, diese Formel hier ist ja grundlegend, da geht's nicht, grundlegenden Aspekte zu verstehen und dann eben zur Anwendung zu bringen. Und deswegen denke ich, meine Aufgabe als Grundlagenforscher für die Gesellschaft auch ist, Leute auszubilden, zu begeistern für das, was sie tun und dann eben auch für die Industrie reif zu machen. Und das funktioniert gut. Also manche von den Leuten haben Firmen ausgegründet im Medizinbereich, obwohl sie vorher diesen komplexen Fragen nachgegangen sind und so weiter. Also gibt es viele Beispiele, die man nennen könnte. Ich habe noch eine Frage an dich, und zwar mit dem 3D-Drucker. War das bei dem Jugendforsch-Projekt von Anfang an ein 3D-Druck?
Nee, das Jugendforschprojekt ist tatsächlich gar kein 3D-Druck, das ist reine Metall-Schweißkonstruktion. Das mit dem 3D-Druck kam erst später dazu. Ein Freund von mir, der ist sehr tief im 3D-Druck und auch im 3D-Druck recyceln. Dadurch, das ist so, glaube ich, die Person, mit der ich am meisten Zeit verbringe, weil wir auch, also er hat auch eine Firma gegründet, im selben Alter wie ich und wir studieren parallel. Dadurch bin ich da sehr tief im Thema drin, aber noch lange nicht so tief wie er. Aber ich denke, 3D-Druck wird auf jeden Fall wenn das wirklich mal bei allen angekommen ist und vielleicht auch günstiger ist, viele Sachen revolutionieren, weil man einfach ganz anders bauen kann, weil man also da gibt's so ein Bild von den Falcon-Raketen von SpaceX, wie sich die verändert haben, wie viele Rohre da früher waren und wie das jetzt quasi alles in die Form einintegriert ist, was man mit normalen Werkzeugen eigentlich gar nicht bearbeiten kann. Und ich denke, das wird vielleicht auch viele Möglichkeiten eröffnen.
Absolut. Also bei uns, diese Teilchenbeschleuniger-Experimente, also du hast sicherlich schon mal Bilder gesehen, die sind ja teilweise Kathedralen der Wissenschaft, sind 20 Meter hoch und sind voller Technik. Und all das wurde früher in feinmechanischen Arbeiten, in mechanischen Werkstätten gefertigt. Und der 3D-Druck hat hier eine Revolution auch ausgeführt. Und wir haben hier in Mainz so ein Forschungsverbund, Exzellenzcluster Prisma Plus. Da haben wir ein neues Gebäude gekriegt und haben jetzt in der Tat auch mehrere 3D-Drucker gekauft und werden die in großem Stil einsetzen. Zunächst mal auch für Prototypentwicklung, denn all die Dinge sind so speziell, dass die natürlich erstmal getestet werden müssen. Aber zukünftig werden entscheidende Teile von so einem Teilchenbeschleuniger aus dem 3D-Drucker kommen.
Welche Technologie würdest du sagen, ist bei so einem Teilchenbeschleuniger aktuell quasi, ich nenne es mal das Bottleneck? Also wo bräuchte man quasi eine Verbesserung was hemmt quasi aktuell um so auf ein nächstes Level von Genauigkeit zu kommen? Ja,
also das ist eine sehr gute Frage. Also da muss man unterscheiden zwischen den ganz großen Beschleunigerprojekten wie dem CERN. Das kommt ja vom CERN. Und da, hast du vielleicht mal gesehen, gibt es ja so einen Ring unter der Erde, 27 Kilometer Umfang. Unter dem Genfer See liegt dieser Beschleuniger. Und da gibt es jetzt ein Projekt, dass man einen 100 Kilometer Umfangring bauen möchte. Und da ist die große Herausforderung, in der Tat supraleitende Magnete zu entwickeln, die diese extrem hochenergetischen Teilchenstrahlen um die Ecke zu bringen. Ja, das ist eine Entwicklung im Bereich der Magnetentwicklung, die eine große Rolle spielt. In Mainz, habe ich ja gesagt, haben wir auch solche Beschleuniger. Die sind bei viel, viel niedrigeren Energien. Und ganz grob gesprochen können die dieses Standardmodell, die Formel hier auf der Tasse, überprüfen in einem Energiebereich, den die am CERN nicht können. Ja, das ist natürlich viel, viel kleiner. Und auch die Anzahl der Menschen, die da arbeiten, sind sehr viel kleiner. Aber das sind wohlmotivierte Theorien, die damit überprüft werden können, die einfach bei diesen Riesenanlagen gar nicht gehen. Und da zurückkommen zu der Frage mit den Teilchenbeschleunigern, haben wir jetzt einen neuen Beschleuniger, der heißt MESA. Der ist supraleitend, also der ist auf Bruchteil einige Grad über dem absoluten Nullpunkt. Bei minus 271 Grad Celsius wird der betrieben. Aber das Entscheidende und Innovative ist, dass das ein energierückgewinnender Beschleuniger ist. Das heißt, der Elektronenstrahl, der beschleunigt wird, der läuft durch ein Experiment durch. Und dann wird dieser Beschleuniger, dieser Elektronenstrahl wird wieder durch die Kavität, die Beschleunigung durchführt, durchgeschickt, allerdings nicht in der Phase, in der beschleunigt wird, sondern in der entschleunigt wird. Das ist wie ein Hybridmotor. Die kinetische Energie von diesen Elektronen wird zurückgegeben an die Kavität, das eigentlich beschleunigende Element. Und das ist natürlich ein sehr effizienter Beschleuniger, eine sehr energieeffiziente Art der Beschleunigung, die es erlaubt, die Stromkosten massiv zu senken. Denn CO2-Footprint, das sind alles wichtige Themen, auch Nachhaltigkeit von den Experimenten, die wir aufbauen, was ein Riesenthema ist in unserem Bereich jetzt. Und die Anlage in Mainz kann dann auch als Testanlage dienen für zukünftige Beschleuniger, zum Beispiel am CERN, wo man das in einem ganz großen Stil machen möchte. Da wird zum Beispiel überlegt, dass man an den jetzt existierenden großen Beschleuniger so eine Elektronenmaschine dran dockt. Und ja, das ist dann eine Möglichkeit, eben wirklich energieeffizient zu arbeiten.
Jan, du stehst ja jetzt so zwischen Unternehmertum und Wissenschaft. Also du bist ja an der Uni, studierst du noch. Gleichzeitig treibt dich ja dein Unternehmertum an. Wenn du so einen Professor hörst, der so leidenschaftlich an der Grundlagenforschung arbeitet, wie sehr zieht es dich in die Wissenschaft und wie sehr dann doch ins Unternehmertum und warum?
Schwierige Frage. Also ich glaube, das ist meine größte Stärke und Schwäche gleichzeitig, dass mich sehr, sehr viele Sachen sehr interessieren. Und ich könnte mir beides tatsächlich gut vorstellen. Also ich könnte mir auch vorstellen, den Sachen auf den Grund zu gehen. Aber ich glaube, ich sehe auch gerne, wie am Ende das angewandt wird. Und das mache ich dann, weil wenn man so ein Ergebnis sieht und sowas, ist das schon nochmal, finde ich, spannender. Und es dauert einfach sehr, sehr viel länger, wenn man Grundlagenforschung Absolut. Betreibt oder selbst wenn man keine Grundlagenforschung betreibt, wenn man jetzt zum Beispiel die Reibstrukturen, also beziehungsweise die Kühlung an irgendeinem Werkzeugkopf oder sowas untersucht, wenn man da ein längeres Experiment durchführt, ist man da auch deutlich länger beschäftigt, als bis man das dann auch noch jemandem, einen Industriepartner oder so, verkauft hat, dass der das dann anwendet, ist man, denke ich, deutlich länger unterwegs als in der Grundlagenforschung.
Das ist total richtig, was du sagst. Und deswegen koche ich ganz gern abends mal, weil ich dann am Ende des Tages nach einer Stunde Arbeit dann mal ein Resultat sehe und nicht 10 Jahre warten muss. Und das machen meine ganzen Kollegen ebenfalls gerne.
Glaube ich. Und jetzt hatte ich den Achim ja auch gefragt, was treibt ihn an? Was wäre noch so eine Vision? Und an dich, Jan, auch noch mal diese Frage, was willst du erreichen oder was hast du vielleicht auch für eine Vision für Rescuvation?
Also unsere quasi Vision ist oder Mission ist Safety Made Simple. Und die große Vision ist, dass niemand sich mehr bei einem Einsatz gefährden muss, wenn er anderen hilft. Also das wissen ja die meisten Leute nicht, aber Feuerwehr ist ja zum größten Teil ehrenamtlich aber selbst wenn es das nicht ist, wachen die Leute ja irgendwie nachts um 3 auf und sprinten dann los und man kennt die Person überhaupt nicht, hat noch nie was damit zu tun und riskiert dann sein eigenes Leben, um jemand anderen zu schützen. Und das einfach mal ein plakatives Beispiel, also ich habe das ja auch selber quasi gemacht in der DLRG und meine Mama ist immer so ein bisschen skeptisch, wo ich dann hingehe, ob ich wiederkomme, weil man geht dann ja aufs Boot, ins Wasser und so und da kann ja immer was passieren. Und das Ziel ist, dass alle Mütter und natürlich auch Väter gut schlafen können, wenn die Kinder irgendwo anderen Menschen das Leben schützen.
Das ist definitiv ein hehres Ziel.
Ja, und eine schöne Vision, aber was heißt das für dich auch? Was für eine Energie willst du da reingeben? Wo soll dieses Unternehmen dann irgendwann auch stehen?
Also das Unternehmen wird natürlich der Weltmarktführer für clevere Löschtechnik generell auch, also nicht nur Feuerwehr, sondern auch Katastrophenschutz, das gehört zusammen, wird zwischen Feuerwehr und Militär gibt es nämlich auch noch den Zivilschutz, der leider häufig auch aktuell sehr stiefmütterlich behandelt wird. Aber das wirklich den Menschen die optimale Versorgung zukommen zu lassen und dass dabei auch die Leute, dass es den Menschen gut geht und die sicher sind, die helfen, da ist das Potenzial sehr groß und das ist was man immer brauchen wird, solange Leute krank werden und solange Häuser brennen. Erst wenn das hoffentlich auch irgendwann behoben ist, dass Leute nicht mehr krank werden und Häuser nicht mehr brennen, dann hoffe ich, bin ich irgendwann arbeitslos und dann kann ich mich entspannen.
Also wir haben beide hehre Ziele. Ja.
Aber siehst du gut, dass du es sagst, weil das wäre dann nämlich meine nächste Frage. Wir matchen ja diese Blind Dates auch mit dem Ziel, die kommen aus verschiedenen Bereichen, ein Grundlagenforscher, ein Unternehmer, ein studierender Unternehmer. Was gibt es für Ideen, wo ihr sagt, ach, das passt, da können wir vielleicht mal weiterdenken, das befruchtet vielleicht meinen eigenen Bereich?
Also er muss ja sowieso zu uns genau. kommen, die Tasse abholen.
Und das Geschenk
und
übergeben.
Genau, ich kriege auch mein Geschenk. Genau, und wir werden einfach mal durchs Institut gehen und ich sehe hier einen Menschen vor mir, der brennt dafür, besondere Lösungen zu kreieren. Und nichts anderes tun wir auch. Ja? Wir denken ja auch nicht den ganzen lieben langen Tag ans Universum als hehres Ziel, sondern am Ende des Tages gibt es technische Probleme zu lösen. Und da finde ich, gibt es einen perfekten Match zwischen uns beiden, weil er nach den Nicht-Standardlösungen sucht und genau daran arbeiten wir auch für unsere Experimente.
Ich habe da auch schon so eine Idee, die braucht viel Sensorik und ist auch so ein bisschen wie nach der Nadel im Heuhaufen suchen. Da müssen wir später nochmal drüber reden.
Das wollen wir jetzt aber auch ein bisschen, kannst du ein bisschen was sagen? Oder ist es, kann man nicht sagen, weil lieber schützen.
Wir wollen Licht ins Dunkel bringen.
So viel kann ich sagen. Okay. Licht ins Dunkel.
Ja. Okay, dann natürlich die Frage, es ist ein Match. Haben wir hier ein gutes Match bekommen?
Ja, definitiv.
Auf jeden Fall.
Deswegen, weil wir bestimmt viele Ideen haben werden, was wir gemeinsam tun können, wenn wir uns mal bei der Arbeit besuchen. Ich komme vielleicht auch mal nach Andernach, um mir das anzuschauen.
Sehr gerne, herzlich eingeladen. Ja. Und Darmstadt gibt es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr zu sehen. Aber ich finde, was man, glaube ich, hervorheben kann, dass egal, ob man jetzt Unternehmer ist oder Student oder Professor und Grundlagenforschung macht, dass die Begeisterung für neue Sachen oder was voranzubringen, das ist, was eigentlich entscheidend ist. Weil ich glaube, man wird nicht, also W3 ist bestimmt ganz nett, aber ich denke, das ist nicht der Hauptgrund, warum man das macht.
Nee. Aber das ist schön, dass du das sagst mit der Begeisterung, weil das wäre auch was gewesen, was ich an euch beobachtet habe, dass ihr beide so strahlt. Ich habe ja am Anfang gesagt, so schnallt euch an, weil ihr beide so begeistert seid von euren Ideen und ich fände es schön, wenn wir als Podcast-Ende, wenn jeder von euch, die Hörerinnen und Hörer da draußen, nochmal motiviert oder begeistert, du fürs Unternehmertum und du vielleicht für das Thema Grundlagenforschung und warum das in der Kernphysik so wichtig ist. Also gibt es was, was ihr den Hörerinnen und Hörern zum Schluss noch mitgeben möchtet, aus eurer Perspektive? Vielleicht Achim, magst du beginnen?
Ja, also ich denke, was ganz wichtig ist, dass Leute das tun sollten für das, was, wofür sie brennen. Denn häufig höre ich gerade bei dem Fach Physik, dass so Eltern sagen, studier was Gescheites, werd lieber Ingenieur. Wenn man Spaß hat an diesen Fragestellungen, und die muss man ja auch nicht sein ganzes Leben wie ich bearbeiten, dann sollte man dieses Fach studieren. Und das bietet eine hervorragende Grundlage, um dann später einen Job zu kriegen. Viele Feuerwehrleute sind übrigens Physiker von der Ausbildung her, möchte ich auch nur nochmal anmerken. Also für mich ist wirklich die Kernaussage, dass man das tun sollte, wofür man brennt. Ob es Physik ist, ob es Literaturwissenschaften ist oder was auch immer. Und wenn man für etwas brennt, dann wird man auf jeden Fall seinen Weg machen.
Sehr schöne Botschaft.
Ich würde in eine andere Richtung gehen. Ich würde sagen, dass es wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen und sich darum zu kümmern, dass irgendwas besser wird. Also egal jetzt in welchem Bereich, ob es jetzt Grundlagenforschung ist, dass man einfach die Motivation hat, ich mache das Modell jetzt genauer, ich kann das besser oder ich mache jetzt dieses eine Produkt besser, ich werde da oder es können auch schon Kleinigkeiten sein, wenn man sieht, dass irgendjemand vielleicht gestürzt ist oder so, dass man ihn hochhilft, dass man über die Straße hilft. Einfach so, dass man dass man nicht darauf wartet, dass man irgendwie was zugeliefert bekommt. Weil so ein Teilchenbeschleuniger wird nicht von alleine besser und Produkte entwickeln sich auch nicht von alleine, sondern man muss einfach selber das Schicksal in die Hand nehmen und versuchen, einen positiven Beitrag zu leisten. Und da starten nicht alle an derselben Stelle, leider. Aber egal an welcher Stelle man startet, man kann, denke ich, auch dann quasi mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad nach vorne gehen und dass man das nicht vergisst, dass man immer nach vorne gehen kann und das auch tun sollte.
Oh, das waren doch zwei wunderschöne Botschaften, tun, wofür man brennt, Verantwortung übernehmen. Vielen Dank, dass ihr zu Gast wart hier bei Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz. Und
vielen
dass
Dank
ihr,
für die Einladung.
Dass wir dieses Brennen spüren durften. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt natürlich euch die Geschenke noch anschauen, dann auf den Social-Media-Kanälen und vernetzt euch unbedingt auch mit unseren Gästen, auf das vielleicht auch auf anderen Ebenen noch neue Kooperationen entstehen. Wir sagen Tschüss aus dem Podcast-Studio.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Gemischte Tüte, der Blind-Date-Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Vernetzt euch gerne mit den Gästen, folgt dem Insta-Kanal, denn da gibt es jede Menge Bonusmaterial für euch. Ihr seht die Geschenkübergabe, ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen
und ihr seid immer informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Wenn ihr euch ganz allgemein für das Thema Innovation in Rheinland-Pfalz interessiert, dann geht gerne auf www.innovationsagentur-rlp.de. Bleibt offen und neugierig, so wie unsere Blind-Date-Gäste bei Gemischte Tüte.